Herzlich willkommen beim Read the Game Podcast. In Folge 8 wollen wir, meinerseits Steffen Görsdorf und mein Kollege und Freund Hannes Kulok, auf den 34. Spieltag zurückblicken und einen Ausblick auf die Relegation geben, sowie das dazwischen stattfindende DFB-Pokalfinale. Aber erstmal, hallo Hannes!
Steffen, grüß dich und zuallererst erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem souveränen 3:0-Sieg deiner Unioner und damit jetzt auch dem offiziell besiegelten Klassenerhalt nach dem 34. Spieltag.
Danke, danke. Vor allem dem sicheren Abstieg der Düsseldorfer dürften erstmals in Charlottenburg sich auch einige über Union gefreut haben.
Absolut. Da ist ja wohl gestern auch denn der erste Kasten Bier schon angekommen an der alten Försterei.
Ich habe auch Bilder gesehen.
Ja, auf jeden Fall eine berechtigte Maßnahme.
Felix Groß hat ja auch einen Zwischenstand mal gegeben. Nach Nachrichten, die ihn erreichten, sind ihm 1628 Kisten sicher und diverse Liebesbekundungen, vornehmlich männlicher Herkunft. Ja. Nein, also für, Respekt, auch in Anbetracht anderer Leistungen von anderen Clubs, auf die wir ja noch zu sprechen kommen, was man eben noch abfeuern kann an dem 34. Spieltag, das hat Union bewiesen. Und starten wir doch erstmal rein in den 34. Spieltag, nämlich wir wollen am Anfang immer drauf schauen, was hat der Corona-Fußball am 34. Spieltag geliefert und was waren die größten Auffälligkeiten dabei, Hannes?
Bevor wir da einsteigen, möchte ich erstmal kurz festhalten, dass die Ehrentipprunde des 34. Spieltags ziemlich eindeutig an mich gegangen ist. Von daher müssen wir da jetzt nochmal kurz klarstellen, dass ich hier auch nochmal einen Sieg eingefahren habe auf der Spieltipp-Basis.
Lob und Huldigung.
Hä? Ja, genau. Wobei ich sagen muss, dass, also ich habe mir unsere Tipps nochmal angeguckt, der stärkste Tipp kam eindeutig von dir, das war der 3-0 Heimsieg-Tipp von Freiburg gegen Schalke.
Also, ich hatte auch schon ein leises Kribbeln in den Fingern und dann schossen sie ja einfach noch das 4-0. Super.
Ja, also das war auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Genau, lass uns reingucken in den 34. Spieltag. Wie gefühlt jedes Jahr rasten alle Teams am 34. Spieltag aus und versenken die Dinger da einen nach dem anderen. Wir haben den Höchstwert, der torreichste Spieltag in der ersten Bundesliga mit Ausnahme des 10. Spieltags, da sind 35 Tore gefallen. Ansonsten nur noch am 12. und 18. 34 Tore. In der zweiten Liga haben wir direkt mal den Saisonrekord aufgestellt. So.
Also, eine große Zuhilfeleistung von der HSV-Defensive.
Genau.
Sponsored by
HSV. Genau, ansonsten haben nochmal die beiden Ligen einen rausgehauen, was die Torarten anging. Erste Liga, 16 Tore nach offensiver Phase. Höchstwert der Saison. Und in der zweiten Liga haben wir 16 Tore nach Umschaltverhalten, auch Höchstwert der Saison. Also da haben wir jetzt nochmal so ein paar Highlights hier am letzten Spieltag eingefahren.
Genau, also auch nochmal zur Begriffserklärung, was wir auch mit Umschaltverhalten meinen. Das Umschaltverhalten findet immer nach Ballgewinn statt. Ne? Und das kann eben, muss nicht nur in der eigenen Hälfte der landesüblich bekannte Konter sein, sondern kann eben auch in der gegnerischen Hälfte stattfinden. Wenn die eine Mannschaft im Spielaufbau den Ball vertändet oder eben durch Zweikampf verliert, findet ebenfalls ein Umschaltverhalten statt. Also geht quasi noch präziser als das Wort Konter auf die Angriffsvariante ein. Und wie ist denn der Saisonwert? Ich hatte immer das Gefühl, dass das Umschaltverhalten in der zweiten Liga noch mehr Gewicht hat, was die Tore angeht, als es in der Bundesliga der Fall bis dato war.
Schauen wir mal kurz rein. Ich mache mir nebenbei mal kurz die Stats der zweiten Liga auf. Zweite Bundesliga haben wir 881 Tore und davon 35% nach offensiver Phase, 31% nach Umschalt, 34% nach Standard. In der ersten Liga haben wir erstens über 100 Tore mehr, 982. Und offensive Phase hier deutlich prägnanter auf die gesamte Saison gesehen, 387 Tore, das sind 39%. Nochmal, zweite Liga waren 35%. Und Standardsituation in der ersten Liga mit etwas weniger Bedeutung. 30% der Tore fallen so, in der zweiten Liga waren es 34. Also sieht man hier schon so ein bisschen den Fokus der Spielstile in der Gesamtbetrachtung der Tore in den beiden Ligen.
Also da zeichnet sich auch ab, also du hast halt vor allem in der ersten Bundesliga zwei Teams, mit Leipzig sogar drei, die einen unglaublichen Fußball spielen mit dem Ball, der eben nicht nur über Standards kommt. Und dazu im Vergleich, wenn du dir dann die ersten drei in der zweiten Liga anguckst, dass Bielefeld, wo Umschaltverhalten und Standards dominieren, nicht quasi der Positionsangriff, bei Stuttgart ist das Kräfteverhältnis ein bisschen gleicher verteilt, aber sie geht eben auch. Ich glaube, die meisten Tore haben sie auch nach Standards geschossen, 24 irgendwas im Dreh. Und dann 21 und 22 so verteilt, die anderen Varianten. Und das ist dann auch spannend zu sehen, okay, wie adaptieren die oder wie kommen die dann in den ersten Wochen der Bundesliga klar, ne? Also, was können sie übernehmen? Und das ist, glaube ich, immer die größte Herausforderung. Also, das war ja auch für Paderborn, abgesehen vom schwachen Kader an sich, schon die größte Herausforderung. Die haben halt ihre Gegner nicht mehr totrennen können mit dem Umschaltverhalten Fußball, weil die waren auf einmal genauso schnell, wenn nicht sogar noch schneller. Und haben ihn auch doppelt so oft dann hinten auch noch draufgegeben auf den Kasten.
Ja.
Was sagt unser altes Lieblingsthema, die Heimstärke, beziehungsweise Heimschwäche, die sich hier in der
Nee.
Restart-Fußball-Ära prägte?
Ja, da haben wir jetzt am 34. Spieltag tatsächlich sechs Heimsiege. Witzigerweise kein Unentschieden an diesem Spieltag. Also war wirklich.
War klar, wenn ich mal auf Unentschieden Tipps gehe.
Ja, absolut. Also es war mal wieder so ein Hü-oder-Hott-Spieltag. Sechs Heimsiege ist jetzt, sage ich mal, im Normalbereich, aber das ist jetzt auch das, was wir schon festgestellt haben, dass sich gerade jetzt an den letzten 3 bis 4 Spieltagen da die Heimsiege auch wieder den Normalwerten annähern. Ja, ist jetzt leider für eine richtige Untersuchung halt eine sehr kleine Stichprobe, aber es ist halt schon interessant, so wie sich diese Werte jetzt so entwickelt haben, direkt nach dem Restart. Da haben wir es ja wirklich lange genug betrachtet, dass ja wirklich bis zum 30. Spieltag die Heimsiege wirklich mau waren. Und woran auch immer es jetzt gelegen haben könnte, ist ja auch immer eine Frage der Spielansetzung, also wer spielt gegen wen. Heimvorteil ist ja kein alleinstehendes Phänomen, sondern wenn da Bayern gegen Paderborn denn beispielsweise spielt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit eines Heimsieges sehr hoch. Von daher muss man auch mal ein bisschen auf die Ansetzung gucken, aber Fakt ist, insgesamt haben wir uns jetzt hier wieder der Normalität angenähert und spannend wird jetzt zu sehen, wie es dann in der neuen Saison, die ja dann Mitte September startet, wie es dann weitergeht. Stand jetzt gehen wir mal davon aus, dass auch da noch ohne Fans gestartet wird. Wenn nicht jetzt noch irgendeine Entwicklung stattfindet und irgendein Konzept vorgelegt wird, wo wir vielleicht doch auf 5.000 oder 10.000 pro Stadion gehen.
Ich glaube, darauf wird es auch tatsächlich hinauslaufen. Also sollten jetzt in den Ligen, wo ja tatsächlich auch schon geplant ist, dass Zuschauer wieder dabei sind, nicht irgendwelche akuten Auffälligkeiten sein oder gesamtgesellschaftliche Auffälligkeiten sein, wird es darauf hinauslaufen, dass es erstmal eine Phase geben wird, wo, weiß ich, wenn es eine 50.000-Mann-Arena ist, dann passen halt 10.000 bis 15.000 dann wieder rein. Vor allem das Stadion an sich ja auch nie das Problem war, sondern die Anfahrt, weil
Ja.
wenn die S-Bahn voll ist, ist sie voll. Und die kommen ja auch alle nicht mit dem Privatauto, weil so viele Parkplätze gibt es nicht, ne? Und alle zu Fuß zum Olympiastadion pilgern lassen im Sicherheitsabstand, ist halt auch ein tagesfüllendes Werk. Also das ist eher die Variante. Aber da gab es ja auch zukünftige Hertha-Vorstände, die das nicht so ganz checken konnten, warum das jetzt ein Problem ist mit der Anfahrt. Ich sag mal so, welches Ergebnis hat dich denn am 34. Spieltag ein bisschen überrascht?
Muss ja jetzt mal kurz einschränken. Meinst du jetzt ligenübergreifend oder?
Erstmal nur Bundesliga, das ist ja unser Hauptgeschäft. Und
Ja.
außerdem wollen wir ja keine Häme auskippen über norddeutsche Fußballclubs in der Versenkung.
Ja. Welches Ergebnis? Ja, da gab es natürlich jetzt ein paar. Also Dortmund, weiß nicht, ob ich jetzt von einer Blamage reden soll oder, also die hatten scheinbar einfach keinen Bock mehr.
Also ich habe es mir nochmal angeguckt, gerade die Gegentore. Also, ja, Einstellung fehlt, glaube ich, auch. Also ich war schon ein bisschen erbost, als ich dann letztens in den Hummels-Podcast reinhörte und der da ein bisschen zu ironisch drauf einging, dass sie jetzt gegen Mainz nicht so gut gespielt haben. Ne? Und da konnte ich auch noch abtun, ja, du hast dann halt so, ne? Weißt du, gleich später ist ja auch die Meisterschaft entschieden worden, etc. Ne? Gut, dann kommt Hoffenheim und die kassieren vier Dinger. Und dann habe ich mir halt mal angeguckt, okay, wen hatten die da hinten in der Abwehr drin stehen? Mhm. Ja, Hummels. Dann hatten sie Piszczek und hatten links, aber ich glaube, zum ersten Mal hat Balerdi Startelf gespielt oder so. Also einen jungen Südamerikaner, den sie sich da eingekauft haben. Mhm. Und ich sag mal, der hat Lehrgeld für drei gezahlt an dem Tag. Also an, ich glaube, zwei von vier Dingern wirklich direkt beteiligt, weil der rückt raus. Aber ohne Konsequenz, er rückt einfach nur raus, statt dann eine Aktion zu machen beim ersten Ding. Das Ding läuft über rechts, wird es aufgebaut, dann rückt er aus seiner, also sie haben auch mit einer Dreierkette an Innenverteidigern wieder gespielt und Balerdi war der links. Mhm. Der rückt halt raus, entblößt damit die komplette linke Seite in seinem Rücken und macht da nichts, rückt halt raus. Also entweder geht er auf den Ballführenden notfalls mit einer Grätsche runter, markiert ihn genau an der Rasennarbe da und dann ist Freistoß oder irgendwas. Aber die Sache erstmal erklärt, wenn er einen Ball sauber spielt, vielleicht sogar Umschaltverhalten eingeleitet. Ne? Oder du sagst, weil auch Witzel dranhing und noch ein anderer Spieler, ey, ich halte mal seine Position, zumal hinter mir auch gerade einer langläuft, weiß nicht, ob der den überhaupt gesehen hat. Und Balerdi rückt raus, der Hoffenheimer geht tief, dankbar für den Ball, der ihn erreicht und der legt den dann am Strafraum quer, wo sich dann auch alles hinkippte, nämlich dann Richtung Ballsituation auf der Strafraumgrenze außen, weil Balerdi dann da fehlte, dementsprechend der komplette Rückraum entblößt gewesen, weil Witzel auch noch. Also der kam wirklich dann im Schneckentempo auf die Idee, Mensch, eigentlich bin ich ja Sechser, ich müsste ja den Raum da vielleicht auch mal noch abdecken und schlurfte da in mentalen Flipflops noch rüber und konnte dann Kramaric persönlich beglückwünschen für sein erstes schönes Tor an dem Tag. Und bei den anderen Situationen war es auch, sah Balerdi auch einfach unglücklich aus. Dann Piszczek, die alte Mär, dass der schnell ist, die ist halt seit 2,5 Jahren dann auch langsam durch, jedenfalls wenn es um die Top-Stürmer-Laufduelle geht. Und das klappte dann gar nicht mehr und 3-0 sah auch nicht gut aus. Das Foul zum 4-0 Elfmeter ist eh eine Farce gewesen.
Absolut.
Hummels zeigt zum ersten Mal an dem Tag so eine Form von Körperspannung und da fällt der einfach hin, der da Buhr.
Also das ist, glaube ich, für also, mich der Nicht-Elfmeter der Saison. Also,
frag ich mich auch, haben die denn im Keller eigentlich geraucht? Oder hatten die auch schon einen Grill an oder so? Keine Ahnung.
Also ich sag mal, zu dem Zeitpunkt des Spiels scheißegal gewesen.
Genau,
richtig. Von daher kann man jetzt drüber lächeln, aber ich stelle mir jetzt gerade irgendwie vor, es geht hier um Platz, also um Champions League Platz und wir haben hier in der 90. Minute so ein Ding oder so.
Richtig. Und ja, wie Kramaric den dann macht, auch à la Bonheur, hat ja sonst gerne Roberto Firmino bei Liverpool aus dem Spiel herausgemacht, dass er dann immer wegguckt beim Torschuss. Jetzt beim Elfmeter ist natürlich noch eine ganz eigene Kunstform. Ja, für mich auch und auch auf Basis der Daten können wir jetzt schon mal küren, der Most Involved Player des 34. Spieltags an allen vier Toren beteiligt gewesen.
Absolut, ja.
War und galt es nicht zu toppen, auch wenn Thomas Müller, glaube ich, auch wieder eine Wahnsinnspartie in Wolfsburg
gebracht hat. Ja, er war auch an 3 Toren beteiligt. Ich habe auch genau zwischen den beiden geschwankt, aber Kramaric halt auch an 8 Torschüssen beteiligt, 53%. Und ich sag mal, 4 Dinger in einem Spiel in Dortmund, da muss man einfach den Hut ziehen. Und ja, der No-Look-Elfmeter, eine Mischung aus Arroganz und Selbstbewusstsein, keine Ahnung, kann man schon mal bringen.
Ja, erste Viererpack eines Hoffenheimers in der Bundesliga und der erste Viererpack die Saison überhaupt von einem Spieler.
Ja.
Kann man mal am letzten Spieltag bringen. Wie gesagt, ich hatte lange Jahre den Traum, dass der auch nochmal in Schwarz-Gelb aufläuft. Mal schauen. Er ist ja jetzt noch nicht steinalt. Vielleicht, wenn im nächsten Jahr die 70 Millionen für Haaland reinkommen, können wir den vielleicht mal aus Hoffenheim als zweite Lösung Minimum holen, wenn es keine ganz große Lösung gibt.
Wäre auf jeden Fall kein schlechter Transfer.
Und dann war ja noch Bremen. Also zum zweiten Mal habe ich in Abrede gestellt und gesagt, es könnte ein ganz bitterer Nachmittag werden. Und Bremen macht das einzig Logische, sie liefern ein 6-1 ab. Und wer nicht geliefert hat, war eindeutig der erste FC Köln.
Unfassbar. Also man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Bremen bis dahin zu Hause in 16 Spielen 9 Tore geschossen hat. Und jetzt am letzten Spieltag ist es eine Mischung aus, sie spielen sich in einen Rausch und der Gegner lädt halt auch ein. Also da war ja von Timo Horn, glaube ich, im Tor, ne? Lässt man den Ding durchrutschen versus keinerlei Gegenwehr da in der Defensive.
Ich weiß auch nicht, was die Scouts vom 1. FC Köln bei Toni Leistner gesehen haben, gesagt, den holen wir. Also da habe ich wirklich in der Rückrunde drauf geachtet. Also einer, der im 1 gegen 1 wirklich jedes Duell verliert und danach ein Tor fällt, ist beachtlich. Also, und das soll eine Verstärkung gewesen sein im Winter, oder Respekt. Ja. Aber okay.
Ja, kann man man mal so machen.
Machen wir einen Deckel drauf auf dem 34. Spieltag. Die Saison ist entschieden. Zu folgenden Punkten: Meisterschaft war vorher drauf, Champions League Plätze hat sich Gladbach mit einem 2-1 gegen Hertha BSC gesichert.
Ja.
Leverkusen mit einem mageren 1-0 gegen Mainz, immerhin Platz 5. Die dürfen noch im DFB-Pokal ran, darüber sprechen wir noch. Mhm. Und Bremen hat durch den sensationellen 6-1-Sieg den Sprung dank Schützenhilfe aus Berlin auf Platz 16 geschafft und darf jetzt gegen den FC Heidenheim ran. Wir wollen, wie gesagt, nicht draufprügeln, warum Heidenheim dieses Pläsier hat, jetzt in der Relegation zu spielen. Und wollen uns daher genau diesen beiden Clubs widmen. Eine HSV-Schelte liegt mir natürlich vor dem Mikro fern.
Ja, komm, also ein Ding. Also, wir haben ja schon am Sonntag, als es dann das letzte Tor von
passierte.
Als das letzte Tor von Sandhausen fiel, haben wir ja schon geschrieben, dass auch gerade Diekmeier die Bude macht, ist einfach nur Ironie des Schicksals. Also
kriegt vielleicht einen eigenen Posten im HSV-Museum.
Ja, wirklich.
Letzter großer Goalgetter mit HSV-Vergangenheit in der Arena.
Ja. Eigentlich hätte man es schon wissen müssen, als das Spiel mit einem Eigentor losging. Da hätte man eigentlich
als... Ja. Also auch wieder Van Drongelen. Also es gibt wenige Spieler, also jetzt ist jetzt nicht böse gemeint, aber an dem man echt den Niedergang dieses Clubs festmachen kann. Ne? Also den haben die damals, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob die den sogar für richtig Geld geholt haben. Der ist ja mit 19 zum HSV gekommen. Und der Mann wirkt seitdem auch konstant überfordert von diesem Verein. Also der hat ja einen Zwischenhoch so gehabt, wo ich dachte, krass, jetzt kann er auf einmal Fußball spielen. Der haut auf einmal Diagonalbälle à la Bonheur raus. Und dann der Rest der Saison ist halt doch wieder mehr Krampf als alles andere. Und wenn ich mir überlege, du gehst in eine Partie gegen eine mittelklassige Truppe, die jetzt schon mal prinzipiell aus dem Spiel heraus nichts reißt. Wie viele Tore haben die per Standard gemacht? 23 und insgesamt, keine Ahnung, bis zu dem Spieltag 35 geschossen oder so? Mhm. Und lässt die 5-mal auskontern.
Wirklich unglaublich.
Also ich frage mich auch, was die Ansprache vom Trainer war oder wie die gesamte Mannschaft mental auf diese Partie vorbereitet wurde. Weil man geht rein, hört zu, Leute, wir haben es vorher verbockt. Heute können wir es nochmal gewinnen, wenn wir Glück haben. Ne? Das heißt, wir müssen die Leistung auf den Platz bringen, egal was da in Bielefeld passiert. Wir wollen hier heute gewinnen. Heute haben wir nochmal die einmalige Chance. Es fragt dann auch keiner mehr danach, wie die Saison bis dato gelaufen ist. Weil dann sind wir Dritter und dann haben wir es wieder in der eigenen Hand. Das muss doch eigentlich befreiend sein, zu sagen, heute spielen wir Fußball. Wir treten da draußen nicht gegen Real Madrid an, sondern gegen den SV Sandhausen. Wir sind der HSV. Und dann liefert Bielefeld sogar noch. Geht 3-0 vom Platz gegen Heidenheim und der HSV bricht komplett ein. Ich dachte echt so, als der Elfmeter kam, na, vielleicht bringt er jetzt auch nochmal einen zusätzlichen abgezockten Stürmer wie den Hinterseher. Ah nein, den lässt Hacking auch 90 Minuten draußen. Also, man auch dachte, er hat ja gesehen, dass der andere Poyan Palo ja auch nicht ins Spiel reinkam. Also insgesamt nichts lief, ne? Und ein Hinterseher war immer schon ein Stürmer, der halt mitspielen kann, der auch vor allem aus einer offensiven Phase heraus seine Tore erzielt, als er in Bochum war. Und ich weiß nicht, ob wer da wem den Rotwein geklaut hat, so ungefähr, dass der Hinterseher nicht mehr mitspielen durfte. Ja? Und das wird, also ich bin jetzt wirklich gespannt auf den HSV nächstes Jahr. Mal gucken, wen man dann da überhaupt noch kennt. Abgesehen vom Sponsor, den kennt man dann auch nicht mehr. Der ist nämlich auch schon weg. Und was dann kommt. Aber wie gesagt, Decke drauf. Sonst, also erstens muss ich dann, wie gesagt, den Explicit-Haken unten setzen, wenn ich die Sendung hochlade, die Folge hochlade. Und dann können nicht alle den Podcast hören. Und lass uns lieber auf das nun feststehende Relegationsduell Werder Bremen gegen FC Heidenheim schauen. Was kommt dir in den Sinn, wenn du auf die Stats blickst?
Ja, also erstmal treffen hier zwei Teams aufeinander, die wenig Tore schießen einfach generell. Also Bremen mit 42 Toren, Heidenheim mit 45. Was jetzt interessant ist, Heidenheim auswärts nur mit 13 Toren. Also als ich das gelesen habe, ich habe nochmal die Stats gegengecheckt. Ich auch. Dachte mir, das kann doch gar nicht sein.
Ja, ein paar Spieltage vergessen anzuklicken im Dashboard oder
so. Genau, ja. Falschen Filter gesetzt. Aber also das stimmt tatsächlich. Und krass ist auch, also ich habe es mir aufgeschrieben, Heidenheim mit den wenigsten Gegentoren der Liga, 36 Gegentore und 45 geschossene. Kein anderes Team aus der oberen Tabellenhälfte hat so wenig Tore geschossen. Ein Torwert ist von plus 9. Und interessanterweise sind aber die Torschussstatistiken halt relativ normal. Also 426 Torschüsse, 462 gegnerische Torschüsse. Macht halt eine recht hohe Conversion bei den Gegentoren. 12,8 Torschüsse brauchen Gegner pro Tor. Zum Vergleich, bei Werder sind es 7. Da sind es 69 Gegentore, 499 Torschüsse der Gegner. Also Heidenheim da schon Meister der Effektivität. 7-mal haben sie 1-0 gewonnen diese Saison. 4-mal zu Hause, 3-mal auswärts. Kein anderes Team gewann häufiger mit diesem Ergebnis.
Jeder italienische Fußballtrainer träumt vom FC Heidenheim. Sie kommen traditionell schon mit 2 Mannschaftsbussen zu Auswärtsspielen. Und fahren sie vors Tor. Nein, also es ist wirklich ein extrem abgezockter Fußball, der da praktiziert wird. Ja. Die haben auch wenig Tore aus dem Spiel herausgeschossen, also wenn es in den Positionsangriff ging, sondern von den 45 haben sie 17 im Umschaltverhalten geschossen, dann noch 16 per Standards, da vor allem Ecken gern gesehen, da haben sie 8 Stück gemacht.
Ja, Wahnsinn.
Und wirklich noch beachtlicher ist, dass sie 76% ihrer Tore erst nach der Pause schießen. Heißt, die rühren da am Donnerstag gegen Bremen richtig Beton an. Also das kann dankenswert sein für Bremen, dass sie die Chance haben, ihr Ding da aufzuziehen. Und jetzt kommt es aber, die haben 18 Tore nach der 76. Minute geschossen. Also in der Crunch-Time legt Heidenheim dann scheinbar erst richtig los. Hat der HSV auch bitter lernen müssen. Ja.
Ja.
Mit 2 Buhnen nach der 81. Minute. Eine mit dem Schlusspfiff quasi. Und das wird knackig. Vor allem, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob die den Schwung aus dem 6-1 so mit rübernehmen können gegen eine Mannschaft, die auch will. Weil, also Heidenheim wird auch realistisch reingehen. Eigentlich in 9 von 10 Fällen müssten wir die Relegation verlieren. Aber lass doch mal einen Unentschieden in Bremen holen. Ne? Oder den jedenfalls bis zur 90. Minute so auf den Sack gehen, dass es entweder 0-0 steht oder ein knappes 1-0. Und dann legen wir los wie die Feuerwehr hinten raus noch. Ja. Weil so eine richtig eklatante Schwäche haben die auch nicht. Also die haben halt gegen Bielefeld, vielleicht waren die halt auch mental nicht stabil genug für die Partie. Und Bielefeld wirklich auch dieses Jahr wirklich einen sehr, sehr guten Fußball spielt. Und beachtenswert, wie die das da am letzten Spieltag auch nochmal abgerufen haben. Und da sind sie aber auch auf eine selbstbewusste Truppe gestoßen. Und Bremen, ja, da brennt jetzt wieder Licht. Aber ich weiß nicht, wie breit die Brust ist, mit der die da in Stadion und reingehen.
Ja, also ich glaube auch, dass das 6-1 jetzt ein bisschen über den Rest der Saison so ein bisschen hinwegtäuscht. Ja, jetzt sind alle euphorisch, da noch an Düsseldorf vorbeigezogen am letzten Spieltag. Aber ist ja jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal da ein komplett anderer Fußball gespielt wird. Also das war jetzt ein Spiel, ein singuläres Ereignis. Und wie du schon sagtest, Heidenheim mit einer verdammt starken Defensive auch in der Crunch-Time nur 4 Gegentore bekommen. Fun Fact, Daneben HSV mit 14 Gegentoren in der Crunch-Time. Den musste ich noch bringen.
Nice.
Genau,
Sei gegönnt.
ansonsten, wenn man sich mal anguckt, was machen die beiden Teams nach Führung und Rückstand, fällt halt auch auf, Bremen ist diese Saison nur viermal zu Hause in Führung gegangen, dafür 12-mal auswärts. Also das ist halt auch echt ein krasser Fakt. Zu Hause danach kein Spiel mehr verloren. Zwei Siege, zwei Unentschieden, auswärts dann noch drei Spiele verloren nach Führung. Noch interessanter bei Bremen sind aber die Rückstände. 17 Rückstände, 12 davon zu Hause und man hat nicht ein Spiel gewonnen. Also, was ist da los? Ein Unentschieden geholt, 16 Niederlagen. Also da ist ja sozusagen der absolute Einbruch bei Rückstand.
Ja, wenn man nach einem 0-1 nicht mehr drauf reagieren kann, spricht es nicht für die Spielqualität, die in einer Mannschaft ruht. Und deshalb meine ich, also das Positive mitnehmen, man kann es ja doch zu Hause in allen Bereichen, sowohl gewinnen als auch Tore schießen, das müssen sie mitnehmen. Weil, und da ist Heidenheim wiederum ein dankbarer Gegner, glaube ich, in der Auswärtstabelle, zweite Liga waren die Elfter oder so. Also die haben zwar einen zu Hause gemacht. Und das muss auch zwingend für Bremen die Aufgabe sein, die müssen gewinnen. Im Hinspiel. Also wenn die da mit dem 1 gegen 1 rausgehen aus der Partie, haben die ein Riesenproblem. Und da sage ich auch ganz klar, und wenn es ein 2-1 ist, okay, dann haben sie ein 2-1 und auswärts kann Bremen ja scheinbar, auch selbst wenn man dann mal nach Heidenheim ballern muss. Und ja, weil ansonsten ist Bremen halt auch weiterhin das heimschwächste Team der Bundesliga. Und deren Glück ist, dass sie eben auf einen echten Zweitligisten treffen, der auch nicht zwingend aufsteigen muss. Und es ist in dem Falle wirklich so, dieser Kader reicht halt für die zweite Liga und da sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass die in der ersten Liga was zu melden haben. Und da die ja jetzt scheinbar auch alle fit bei Bremen sind, was für mich ja eher das größte Wunder der Saison nach einem möglichen Klassenerhalt ist, dass meine Bremen-Spieler alle gesund sind, dass die einfach schneller schalten in allen Bereichen. Und ich vermute tatsächlich, dass Bremen das sogar sehr klar gestalten wird in der ersten Partie und die mit dem 3-0 dann nach Heidenheim fahren. Soweit auch schon mal mein Tipp dann.
Stark. Lass uns vielleicht noch einmal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so bewandert in der zweiten Liga sind, vielleicht noch mal zwei oder drei Spieler bei Heidenheim hervorheben, auf die es da ankommt, beziehungsweise oder die da jetzt in der Saison halt so die Geschicke geleitet haben.
Da fällt natürlich der ewige Schnatterer direkt
Absolut.
ins Auge. Marc Schnatterer, Mittelfeldspieler. Ich glaube, war der letztes Jahr nicht sogar einer der Topscorer in der gesamten zweiten Bundesliga. Dieses Jahr in Anführungsstrichen sein Einfluss leicht gesunken, weil mit Tim Kleindienst einfach ein Torjäger vom Dienst sich da festgespielt hat. Da vor allem, da wird es knackig, weil der schießt vor allem seine Tore im Umschaltverhalten. Also seine Torbeteiligung hat er meistens, glaube ich, im Umschaltverhalten gesammelt. Ist da auch mit an den meisten Torschüssen an Position 2 bei Heidenheim involviert. Und Niklas Dorsch, wenn ich mich nicht ganz dumm irre, einer aus dem Bayern-Nachwuchs, oder?
Ja, so sieht's aus. Der ist da so ein bisschen der Strippenzieher im Mittelfeld. Auch also ein Tor, fünf Vorlagen selber erzielt. Ansonsten an 22% der Tore und 31% der Torschüsse beteiligt. Also, das ist in absoluter Zahl 131 Torschussbeteiligung. Ist schon nicht so verkehrt. 17% Episodenbeteiligung. Das wären jetzt auch
Den geht
so.
es auf jeden Fall im Mittelfeld dann auszuschalten.
Ja, genau.
Für das Bremer Mittelfeld.
Exakt, das wären jetzt auch die drei Spieler gewesen, auf die ich da abgezählt hätte. Nur damit man jetzt nochmal so ein bisschen im Fokus hat, auf wen muss ich da eigentlich achten, wenn die jetzt spielen.
Was sagst du? Also was tippst du fürs Hinspiel?
Also mein Tipp, Hinspiel ist tatsächlich 0-0. Ja, also ich glaube, das wird.
Richtig grausamer Fall.
Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass, wie du schon gesagt hast, Heidenheim wird Beton anrühren und Bremen wird, ich glaube, die werden unglaublich nervös sein. Und werden nicht dagegen ankommen. Die sind es jetzt auch nicht gewohnt, das Spiel zu machen. Und Heidenheim wird denen den Ball überlassen. Das heißt, da werden wahrscheinlich eine Menge ideenloser Angriffe auf Heidenheim zurollen, die leicht zu verteidigen sind. Von daher glaube ich, wird jetzt im Hinspiel da nicht viel anbrennen. 0-0. Und dann haben wir auch so eine schöne Vorlage fürs Rückspiel in Sachen Dramatik. Mein Tipp fürs Rückspiel können wir jetzt auch schon mal hier angeben. Wäre dann ein 2-2. Ja, und im Optimalfall natürlich ein Tor der Bremer irgendwo hinten, dann ab der 80. plus. Und dann rasten da alle aus.
Ich glaube, deshalb, weil es klar entschieden wird, schon im Hinspiel mit dem 3-0, weil Heidenheim zum ersten Mal auf richtige Bundesliga-Stürmer wieder seit dem DFB-Pokalduell gegen die Bayern trifft. Und da haben die sich zwar auch mit aller Bravour geschlagen, ist ja auch sehr torreich gewesen. Und ich glaube, das wird ein Schock für die Innenverteidigung, wenn die auf Füllkrug, Rashica, Osako aufpassen müssen und dann kommt von hinten irgendwo noch ein Mittelfeldspieler angerauscht. Ich glaube, es wird eine frühe Führung geben. Vielleicht auch erst in der 20. Minute, aber ich glaube schon, dass sie zu Spielbeginn früh in Führung gehen werden. Und dann nachlegen, weil Heidenheim sagt, okay, dann entweder haben sie den Mut, dann mal nach vorne zu spielen, vielleicht doch noch einen Treffer zu machen, oder die knacken die genau ebenso weiter. Aber nun gut, Rückspiel sag ich dann ein entspanntes 1-1.
1-1, gut. Schreibe schon mal mit auf. Haben wir die Dinger schon mal sicher hier?
So, Deckel drauf auf die Relegation und wir haben ja dann noch ein weiteres Spiel, was ich mir wahrscheinlich nicht angucken werde, aber du vermutlich. Das DFB-Pokalfinale, in dem der große FC Bayern München Bayer Leverkusen duellieren darf im leeren Berliner Olympiastadion. Was gibst du als Bayer-Fan denn als Tipp ab? Und wie erwartest du die Partie insgesamt?
Also, wir hatten die Partie ja jetzt erst vor 3 Wochen oder so, glaube ich.
30. Spieltag, wenn ich
Genau, 30. Spieltag, also am 6.6. Da hatten wir einen 4-2-Auswärtssieg der Bayern, inklusive 4 Einladungen zu dem ungewohnten Umschaltverhalten auf Seiten der Bayern. Einmalig, glaube ich, 4 Umschalttore der Bayern in einem Spiel. Ja, wenn man sich jetzt die Stats anguckt und auch so ein bisschen die letzten Spiele. Also ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn man immer sagt, ja, Pokalfinale und nur ein Spiel und da geht doch was und so. Also ich glaube nicht, dass hier was anbrennt. Die Bayern sind momentan so souverän und haben wieder so ein Selbstverständnis in ihrem Spiel, dass ich hier von einem, wieder, wie es die letzten Spiele jetzt auch war bei den Bayern, von einer frühen mindestens 2-Tore-Führung ausgehe und dann wird das Ding zu Ende geschaukelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leverkusener hier irgendwie einen Stich setzen können. Die Offensive der Bayern momentan läuft wie geschmiert. Jetzt auch unabhängig von den magischen 100 Toren in dieser Spielzeit. Aber Müller und Lewandowski vorne einfach unglaublich. Goretzka lässt auch die Muskeln spielen.
Oh. Ab Geld ins Phrasenschwein. Nein, also ich gehe ja in dem Punkt, muss ich ja leider mitgehen. Ich kann gerade keine akute Schwachstelle in dieser Mannschaft feststellen. Und das Schlimme ist ja, Leverkusen hatte ja erst die Hoffnung gemacht am 13. Spieltag, gehen die 1-0 in Führung und denken mir, geil, jetzt mal entwickeln das Spiel. Und dann geben sie es aber auch wieder leichtfertig aus der Hand. Boah. Und dann jetzt auch nochmal zum Vergleich die Partie gegen Mainz. Das war echt bieder. Also der Volland hat halt einen richtig magischen Moment. Also die Bewegung vorm 1-0, die müsste man einfach bei jedem DFB-Stürmerlehrgang zukünftig zeigen, wie man sich als deutscher Stürmer auch im Strafraum bewegen kann.
Ja.
Nicht nur wie eine Bahnschranke. Und alles andere ging halt nicht. Und dann kam Havertz dann auch erst irgendwann zur zweiten Halbzeit dann rein. Und ohne den ist diese Mannschaft eben nur Platz 5. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Und mehr geht da nicht in dieser Truppe. Und Also klar, trau denen auch wieder eine Führung im DFB-Pokalfinale durchaus zu. Ich sehe allerdings dann auch wieder die Hasswelle der Bayern losstürmen, die dann sagt, so, dann schenken wir euch halt 4 ein, weil jetzt habt ihr uns geärgert. Und jetzt gibt es kein gnädiges 1-0 in der 91. oder so. Ja. Und ja, also mein Tipp ist auch Sieg Bayern im DFB-Pokalfinale. Ich lasse mich gern irren und widerlegen. Auch wenn jetzt nicht die maximalen Sympathien mit Leverkusen herrschen. Aber ja, es wird, glaube ich, vielleicht ist es auch die logische Konsequenz, wenn keine Fenster sind, ist es halt gut, wenn die Bayern kriegen, weil freut sich ja eh kaum noch einer über den Titel da, außer Hansi Flick. Und dann in der Hoffnung, wenn dann nächstes Jahr wieder Fans zugelassen sind, dass dann auch Mannschaften emotionalerer Art die Titel holen. Auch wenn man ja in Dortmund jetzt von keinen Zielen mehr öffentlich reden will.
Ja, solange, ich sag mal, der Franzose da bei euch Trainer ist, weiß ich nicht, ob da Titel möglich sind.
Mon Dieu!
Aber ansonsten, ja, also ich würde mich halt, abgesehen davon, dass ich natürlich mit den Bayern sympathisiere, auch für Hansi Flick freuen, wenn er das Double holt, weil er einfach mal ein unglaublich sympathischer Typ ist. Tut, finde ich, nicht nur dem Verein, sondern auch der Liga gut. Für mich seit Jupp Heynckes auf jeden Fall der beste Bayern-Trainer.
Ja, vor allem, wenn man halt auch parallel sieht, halt, was so für Selbstdarsteller auch in dieser Saison wieder unterwegs waren, noch in der Bundesliga, ist es tatsächlich aus fachlicher Sicht echt eine wohltuende Ader. Ne? Also kotzt mich zwar an, dass der Erfolg dadurch beim FC Bayern München manifestiert wird, aber... Und es ist ja der zweite schlimme Satz, den ich heute sagen muss, ich Uli Hoeneß beistimmen muss, wenn man sagt, dann müssen die anderen sich vielleicht mal mehr anstrengen, da kann ja der FC Bayern nicht in Kurzarbeit gehen, ne?
Ja.
Damit das, oder halbtags arbeiten. Die Grundmessage darin stimmt ja. Ich glaube nicht, dass alle anderen Vereine am absoluten Limits agieren. Also manche vielleicht, Paderborn schon, ja? Aber aus Gründen.
Ja.
Und glaube, bei Freiburg kannst du auch nicht Freiburg. Mehr ausreizen aus dem Kader. Ja. Aber alle, die da sich als vermeintliche Bayernjäger vor ein paar Jahren und bis zum heutigen Tage titulieren, glaube, nicht alles für den sportlichen Erfolg geben. Und vielleicht da auch den einen oder anderen Kriegsschauplatz neben dem Platz demnächst mal beenden müssen, wenn man jetzt auch mal nach Gelsenkirchen guckt, die ja eigentlich auch immer den Anspruch haben, da ganz vorne mitzuspielen. Und bei Leipzig, sage ich ganz ehrlich, die sind einfach noch nicht am Limit. Jetzt mal gucken, wen sie da zukünftig stürmen lassen, um die Werner-Tore einzuholen. Und der Nagelsmann dieses Jahr noch deutlich besseren Fußball gezeigt hat, als er es in Hoffenheim hat spielen lassen. Und das ist so mein heißer Tipp. Und Gladbach nächstes Jahr. Ich glaube, da wachsen Mannschaften. Und ich hoffe, dass sie es mal über 34 Spieltage auch hinbekommen, dass die Bayern eben wirklich bis zum bitteren Ende die Saison auch mal durchziehen dürfen und müssen. Ja. So viel dazu.
Sehr schön.
Dein finaler Tipp fürs DFB-Pokalfinale vom Ergebnis her?
Vom Ergebnis her, ich sage einen 3-1, aber vermute, dass wir das schon in der ersten Halbzeit haben werden und zweite Halbzeit wird so vor sich hin plätschern. Mein Tipp, vielleicht nochmal kurz zwei Zahlen, die ich jetzt bei der Recherche interessant fand. Mhm. Hier treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die meisten Führungen eingefahren haben und die wenigsten Rückstände. Also Bayern 26 Führungen, 7 Rückstände, Leverkusen 23 Führungen, 10 Rückstände. Die belegen in diesen Rankings da jeweils Platz 1 und Platz 2.
Und das Geile ist ja, bei Bayern und Leverkusen, die sind auch am häufigsten früh in Führung gegangen. Also deshalb die Idee mit, die Partie könnte früh entschieden sein, nicht abwegig. Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, frühe Tore erleben, da gehe ich mit. Weil, also für Leverkusen ist dann auch erstmal Sendepause, bis die Euroleague ihren Betrieb aufnimmt.
Mhm.
Und dementsprechend haben die danach auch erstmal einen kurzen Urlaub. Und Bayern, ja, wollen halt ihr Double klar machen und sich dann auch in aller Ruhe auf die Champions League vorbereiten. Zu der wir uns nämlich dann spätestens wieder hören, um auf die Zielgerade der Sendung einzubiegen. Weil auch wenn die Bundesliga und der DFB-Pokal dann in einer Woche dann auch finito sind, hören wir natürlich nicht auf mit Zen und kommen auf jeden Fall zu den Europapokal-Endrunden zurück und wollen uns davor auch nochmal dem einen oder anderen Verein im Speziellen widmen, der hier in der einen Folge über das Gesamtwerk Bundesliga zu kurz kam. Und mal gucken, was beim HSV noch alles passiert, ob wir uns da auch noch gezwungen sehen, vielleicht eine Sondersendung zu machen. Aber vor allem würden wir halt auch schauen, welche Teams spielen dann eben nächstes Jahr Bundesliga, wer steigt auf und was ist von den Mannschaften zu erwarten, um da auch einen kleinen Ausblick zu geben. Von meiner Seite aus sage ich danke erneut fürs Zuhören. Hört weiterhin fleißig den Podcast, teilt ihn auch unter Freunden und gebe ab an Hannes.
Ja, mir fällt gerade auf, dass, also entweder ich es verpasst oder du hast tatsächlich noch nicht gesagt, aber was ist denn jetzt nur dein Tipp fürs Pokalfinale?
Ach so. ein biederes 2-1, wobei allerdings alle drei Tore in der ersten Halbzeit fallen.
Aha, okay, gut. Ja gut, dann haben wir das auch. Ich fasse nochmal zusammen. Du sagst hier, Relegation wird im Hinspiel schon klar gemacht. 3-1 für Bremen im Rückspiel.
3-0.
Dann, 3-0. Entschuldigung, 3-0 für Bremen im Rückspiel, dann ein mageres 1-1. Ich sag fürs Hinspiel ein katastrophales 0-0 mit einem dramatischen 2-2 im Rückspiel voraus. Und beim Pokalfinale sind wir uns beide einig, dass die Bayern nichts anbrennen lassen, dass wir frühe Tore sehen, dass es in der ersten Halbzeit entschieden ist. Du sagst 2-1, ich sag 3-1. Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hast, auch wenn jetzt die Saison erstmal vorbei ist, heißt es nicht, dass wir uns nicht weiter hören. Wir werden noch ein paar Folgen machen, wo wir dann einen Fokus setzen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir nächste Woche uns hören und du mich dann als Doublesieger begrüßen darfst.
Mit D fällt mir bestimmt ein Wort ein, aber... Sehr gut. Also, Klappe zu und schönen Spieltag euch, Freunde. Bis dann.
Bis dann, ciao.